Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Schüler und Studenten und auch liebe Gottesdienstbesucher über den Livestream, seid alle herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir uns heute Morgen hier treffen dürfen, um das Wort des lebendigen Gottes zu hören, aus seinem Wort, aus der Bibel. Und das Thema, was wir uns heute anschauen werden, ist ein Thema, was mich ziemlich beschäftigt, schon seit vielen Jahren schon. Und vielleicht ist es auch ein Thema, was dich irgendwie beschäftigt, wenn du einfach mal mit offenen Augen durch unsere Länder gehst. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber was so dein Background ist, dein christlicher oder vielleicht auch religiöser Background. Aber mein Background ist der, dass ich zum Teil in einer evangelischen Familie aufgewachsen bin, väterlicherseits. Die Familie ist evangelisch, landeskirchlich, lutherisch. Und meine Mutter ist die einzige Adventistin. Und ihre ganze Familie in Lateinamerika, der Großteil ihrer Familie ist katholisch. Und ich bin halt irgendwann zwischen diesen Kirchen so aufgewachsen. Und immer wenn ich mal in eine Kirche gegangen bin, sei es bei Festen oder sei es auch mal so zu einem Gottesdienst von Bekannten, von Freunden, ist mir doch immer wieder aufgefallen, wenn es nicht die großen Feste sind, dann leeren sich die Reihen. Das ist in Deutschland so, das ist hier ähnlich. Vielleicht ist es in Lateinamerika ein bisschen anders, aber wir haben ein Problem als Christenheit. Vor allem hier bei uns im Westen. Und deswegen habe ich das Thema von der Predigt betitelt, die Kirche ist tot, lang lebe die Kirche. Klingt ein bisschen wie der Ansatz von Hempelmann, von dem ich diesen Titel genommen habe, weil ich den sehr gut finde. Und ich möchte euch das ganz kurz schildern. Wenn ihr einfach mal in den letzten Jahren euch die Nachrichten angeschaut habt, in Bezug auf die christliche Kirche, bei uns hier in unserem Breitengraden, dann wird euch vielleicht aufgefallen sein, wie diese Stimmen von Kritikern ziemlich laut in unsere Zeit hineinsprechen. Da sind Stimmen von Kritikern, die zum Beispiel sagen, die Kirche, die singt ihr letztes Abendlied. Sie liegt im Sterben. Haltet sie nicht noch künstlich am Leben. Führt die ganzen palliativen Finanzversorgungen runter. Es ist aus mit ihr. Der Glaube erodiert. Wozu noch diesen historischen Ballast mit sich rumtragen? Ihr könnt aber auch andere Stimmen lesen und hören, also nicht von außerhalb der christlichen Kirchen, sondern von innerhalb der christlichen Kirchen. Und das sind folgende Stimmen. Und zwar, das sind welche, die sagen, die Kirche hat ein Problem. Sie ist in einer Krise. Manche sagen, es ist keine Krise, es ist eine Dauerkrise. Weil eine Krise ist ein kurzer Moment, den man kurz danach wieder überwindet. Aber wir haben das Problem schon seit sehr vielen Jahrzehnten. Manche sagen dann, wir sind momentan an einem Punkt, an einem Kipppunkt, an einem Wendepunkt, dass wenn man sich die Mitgliedschaft der Kirchen anschaut, zum Beispiel der großen Landeskirchen, das ist in Deutschland wie auch in Österreich ziemlich ähnlich, dass wir im Jahr 2060 in diesen großen Landeskirchen mehr als die Hälfte der Mitglieder verlieren. Das ist ein kultureller Erdrutsch, denn die Landeskirchen sind Kulturgut dieser Länder. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, was das auch für Folge hat. Und dann rattern natürlich die Köpfe auch von den vielen Kirchenmännern hier in Mitteleuropa, die sich dann die Frage stellen, was passiert, wenn diese ganzen Mitglieder weg sind? Und dann kommt schon das nächste Thema auf. Wir haben dann ein ganz großes finanzielles Problem. Ja, wie will man das alles erhalten? Die Stimmen sind ziemlich kritisch. Sie reden in Bildsprache sogar von einer Titanic-Situation. Die Titanic ist kurz vorm Zusammenprall. Und es ist nicht mehr aufzuhalten. Wie geht sterben, wenn man nicht weiß, was danach kommt? Und viele christliche Stimmen zerbrechen sich den Kopf darüber und fragen sich dann, wo geht das Ganze hin? Wir brauchen irgendwie eine Wiederbelebung, sagen sie. Aber wie? Eine Reformation? Und dann liest man zum Beispiel auch die Stimmen innerhalb der freien Kirchen oder auch innerhalb der Adventgemeinde. Und wenn man sich so die letzten Statistiken anschaut, merkt man irgendwie, ist der Trend, den die großen Kirchen erleben, ähnlich. Der säkulare Trend fährt wie ein Zug über die Kirchen und destabilisiert alle Strukturen, die wir kennen. Auch in unserer Gemeinde, Hand aufs Herz, sei mal ganz ehrlich, herrscht Windstille. Und das gesellschaftliche Klima unserer Zeit wird immer rauer, auch gegenüber Adventisten oder auch anderen Christen. Und an der Stelle muss man sich schon die Frage stellen, was machen wir mit solchen Informationen? Du kannst die News lesen und dann wieder zuklappen und einfach weitermachen wie immer? Vielleicht erleben wir hier in Bogenhofen die Situation etwas anders. Die Gemeinde ist voll, viele Schüler und Studenten sind da. Aber lasst uns doch mal außerhalb von Bogen auf denken. Viele Adventsgemeinden, gerade auch in ländlichen Regionen, kämpfen mit dem Überleben. Und daher stellt sich die Frage, auch für uns heute, wie werden wir darauf reagieren? Was ist unsere Haltung dazu? Haben wir eine Antwort oder bleiben wir einfach sitzen, bis die Wiederkunft ist? Und dann gibt es so Texte, die so einschlägig in unseren Kopf sind, die dann plötzlich so uns aufrütteln und wo wir dann hören und sagen, so voller Glaube, Jesus sagte doch, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ja oder nein? Ah, da haben wir zumindest einen Text, der uns irgendwie noch Halt gibt. Ja, aber was ist, wenn du auch andere Texte hinzunimmst, wie zum Beispiel den Text an die Gemeinde Sardes? Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Also wir haben solche und solche Texte. Und die Frage ist, was machen wir jetzt? Und ich möchte gerne mit euch heute in 3 Punkten über dieses Thema nachdenken. 3 Punkte. Und damit wir uns das leichter merken können, habe ich die folgendermaßen betitelt. Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Ich möchte gerne mit euch über diesen ersten Gedanken nachdenken. Blinde werden sehen. Ich kann mich erinnern, wo ich vor einigen Jahren mal nach Rom gereist bin und hatte dort einen Termin in der Vereinigung gehabt, da in der Chiesa Adventista do Settimo Giorno. Und dann war ich dort mit der Sekretärin von der Vereinigung in dem Gemeindegebäude in Lungo Tevere. Und wir waren dort und ich schaute mir die Räumlichkeiten an, weil ich eine Romreise für junge Leute organisieren wollte. Und dann kamen wir so in den Kellerbereich, weil dort unsere Unterkunft gewesen wäre. Und wir haben es einmal noch gemacht. Und dann waren wir in einem Raum und wir reden so und plötzlich fängt der Boden an zu vibrieren. Und es kommt plötzlich ein Geräusch, was so richtig wie ein Donner klingt und es erschüttert plötzlich. Du merkst, die Wand vibriert sogar ein bisschen und ich denke mir, was geht hier ab? Es wird immer lauter und immer lauter. Es ist lauter gewesen als irgendein Lautsprecher. Und auf einmal rast irgendwas da vorbei, aber ich sehe das, ich war im Kindersabbatschulraum und auf einmal war es wieder weg. Was war das? Und die Sekretärin steht da und die fragt mich, was war was? Ja, das. Und sie wusste nicht, was ich meinte. Und das Geräusch, das Vibrieren. Ach so. Ja, die U-Bahn fährt genau hinter dieser Wand vorbei.
Falls ihr es mal eben wollt, geht mal hin. Und dann dachte ich mir, dort werden wir unsere Unterkunft haben.
Tatsächlich in Lungo Tevere fährt die U-Bahn von Rom da direkt hinter den 40 Zentimeter Mauern da an dem Kindersabbatschulraum durch und vorbei und das spürt man. Und ganz ehrlich, mir hat das etwas gelehrt. Und zwar, mich hat das etwas gelehrt. Und zwar, manchmal sind wir blind für Dinge, an die wir uns mit der Zeit schon gewöhnt haben. Und je länger du es kennst, umso natürlicher und normaler wird es und selbstverständlicher. Und du siehst es nicht mehr. Und jetzt kommen wir zurück zum Thema Kirche. Und ich gebrauche das Wort Kirche jetzt synonym mit Gemeinde. Ja, bitte versteht es einfach als Gemeinde, Kirche. Aber kommen wir zurück zum Thema Kirche. Wir haben einfach die Stimme überall in der Gesellschaft. Die Kirche ist im Niedergang, ist im freien Fall, ja, ist im Abklingbecken der Geschichte, sagen manche. Die Kirche hat wirklich ein Problem. Aber wenn sie ein Problem hat, dann muss man sich ja die Frage stellen, was sind die Ursachen für das Problem? Und manche sagen, die Ursachen für das Problem Kirche sind, wir haben zu wenig Mitglieder. Manche sagen, wir haben zu wenig Glauben. Manche sagen, wir haben zu wenig Geld. Und andere sagen, wir haben zu wenig Einfluss in der Gesellschaft. Das sind alle Stimmen, die du in den Zeitungen lesen kannst und auch innerhalb der Adventgemeinde hörst. Ich habe so den Eindruck, wenn man das so hört, wir haben zu wenig das, dass man intuitiv den Eindruck hat, wir haben einfach zu wenig von allem. Und wenn man zu wenig von allem hat, dann braucht man mehr. Man braucht einfach mehr von allem.
So quasi nach dem Motto, dass wenn wir mehr von allem haben, also quantitativ mehr haben, dann können wir das Steuer noch umreißen. Die Frage ist, ob das so ist. Wenn wir also hier intuitiv den Eindruck haben, wir haben zu wenig von allem, sondern wir brauchen mehr, dann hör doch mal in die Gemeinde rein. Ich bin mittlerweile im 4. Gemeindebezirk Prediger. Und in den ganzen Bundesländern, wo ich war und gepredigt habe oder auch in anderen Gemeinden, habe ich folgende Stimmen gehört zur Situation der Gemeinde und zur Kirche. Ja, in den Zeiten vom Prediger XY, dann gehen wir so 30, 40 Jahre zurück oder 50, das waren die Zeiten, wo die Menschen noch in die Gemeinde kommen. Das war Erweckung, habe ich alles schon gehört. Oder wenn wir doch wie damals in der Zeit der Pioniere XY oder was auch immer. Wisst ihr, was das ist? Das ist so ein wehmütiges Zurückschauen, so ein nostalgisches Jammern, wenn wir doch so wären wie damals, weil damals war alles besser. Auf der anderen Seite höre ich aber auch folgende Stimmen, die dann sagen, wir brauchen eigentlich Innovation. Wir müssen uns nach vorne strecken. Das ganze Alte, dieser historische Ballast, den man so mit sich rumträgt, der ist eigentlich ein Klotz am Bein. Also müssen wir uns vorstrecken. Und dann frage ich mich ganz ehrlich, okay, also die einen strecken sich nach hinten, die anderen strecken sich nach vorne und irgendwann zerreißt die Kirche. Tatsächlich. Es gibt so manche Gemeinden, die Grabenkämpfe führen über konservativ, progressiv, traditionell, liberal oder was auch immer. Und wer in solchen Gemeinden aufgewachsen ist, und ich bin in solchen manchen Gemeinden aufgewachsen, da fragt mich dann so, was macht das mit der Kirche? Irgendwann macht's. Ich habe den Eindruck, wenn sowas passiert, während sich die einen in die Vergangenheit strecken und die anderen in die Zukunft strecken, dass wir sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft idealisieren. Das war damals besser, das wird besser. Aber wer macht sich bewusst, dass wir in der Gegenwart leben und mit der Gegenwart reif werden müssen? Weil wenn ich mich nur dahin strecke oder dahin strecke, dann zeugt es meines Erachtens nach dafür, dass man unreif ist, mit der Gegenwart umzugehen. Und so komme ich zu dem Punkt, was ist nun mit der Gegenwart, in der wir leben? Wir haben also ein Problem als Kirche, als Gemeinde. Und was ist, wenn das Problem, von dem wir meinen, dass es das Problem ist, gar nicht in Wirklichkeit das Problem der Kirche ist? Kann es sein, dass wir ein anderes Problem haben, dass zu wenig Geld, zu wenig Mitglieder, zu wenig Einfluss, dass das vielleicht nur Symptome sind von einem viel tiefer liegenden Problem? Ich möchte euch das auf eine andere Art und Weise beispielhaft darstellen. Ich liebe Fisch, okay? Das haben wir jetzt geoutet. Ich liebe Fisch. Aber nicht in der Pfanne, sondern im Aquarium. Und wenn ich dann so abends in meinem Wohnzimmer sitze, wir haben keinen Fernseher, und dann in das Aquarium schaue, wunderschön, ich kann mich da einfach entspannen. Ich komme da einfach so runter, weil die Fische, die schwimmen von links nach rechts, von rechts nach links, den ganzen Tag. Ist wunderschön. Und wisst ihr, ein Fisch, der schwimmt im Wasser, aber wenn der Fisch krank wird, was machen Aquarianer dann? Oh, mein Fisch ist krank. Holen ihn raus und stecken ihn irgendwas ins Maul. In den schlimmsten Fällen vielleicht. Aber was macht man mit einem Fisch, wenn er krank ist? Das Erste, was man macht als Aquarianer ist, man untersucht die Wasserwerte. Weil ich nicht hergehen kann und einfach den Fisch heilen kann, wenn das Wasser gekippt ist. Das heißt, man versucht über das Umfeld, über das Wasser, den Fisch wieder Genesung zu verschaffen. Merkt ihr das? So, das heißt, wenn wir das Bild jetzt hernehmen und sagen, schaut her, der Fisch ist ein Ausdruck für die Kirche. Haben die Christen damals auch gemacht. Und das Wasser, der Fluss, ist ein Ausdruck für die Kultur, in dem der Fisch schwimmt. Die Kirche, die in dieser Kultur ist. Wenn wir diesen Vergleich hernehmen, dann überlegt mal Folgendes, was da passiert. Und zwar, wir brauchen, um das Problem unserer jetzigen Situation der Kirche erkennen zu können, wir brauchen ein Verständnis darüber, wie die Wasserwerte sind, in denen wir uns bewegen. Und die Wasserwerte öffnen uns dafür die Augen und wir brauchen dafür eine Brille. Und wenn wir uns die Brille aufsetzen, um das Wasser, sprich die Kultur, in der wir uns bewegen, verstehen zu können, dann würde ich sagen, wir brauchen eine 3D-Brille. Eine 3D-Brille. Und damit meine ich
Wir brauchen einen Blick, der drei Diagnosen uns gibt. Und ich berufe mich hier auf Charles Taylor, der diese drei Diagnosen festgehalten hat für unsere westliche Kultur. Und zwar hat Charles Taylor Folgendes gesagt. Wenn wir unsere Kultur anschauen, das Wasser, in dem wir uns bewegen, dann haben wir eine ganz, ganz große Veränderung erlebt, die wir selbst manchmal gar nicht so wahrnehmen als Menschen. Wie der Fisch nicht weiß, wie das Wasser ist, weil er immer im Wasser gewesen ist und sich nicht anderes vorstellen kann, als im Wasser zu sein. Und zwar die erste Veränderung, die erste Diagnose, die hier Charles Taylor sagt, ist, dass das Heilige hat sich getrennt und es gibt eine Trennung zwischen heilig und säkular. Das war zum Beispiel vor 500 Jahren in der Zeit von Martin Luther nicht so. Wir haben eine Trennung zwischen Heiligen und Säkularen und das wirkt sich auch aus auf die Kirche. Die Kirche hat nichts mehr zu sagen in der Kultur. Sie hat nichts mehr zu sagen im Punkto Moral, das macht die Politik selber. Sie hat nichts mehr zu sagen im Punkto, wie wir die Welt regieren, wie die Gesellschaft aufgebaut, das macht alles die säkulare Gesellschaft selbst. Und folglich hat die Kirche auch keinen Einfluss mehr. Wenn du dann nochmal genau hinschaust, sagt Charles Taylor, es gibt noch einen zweiten Punkt. Wir haben eine zweite Trennung in unserer Gesellschaft und das ist die Trennung zwischen dem öffentlichen Leben und dem privaten Leben. Weil die Kirche so an Einfluss abgenommen hat, sind viele Menschen heute in ihrem Glauben ins Private gerückt. Es gibt keinen öffentlichen Glauben mehr. Das heißt, Menschen, die bekennen ihren Glauben nicht mehr öffentlich, sondern sie halten das für sich zu Hause. Keiner von uns würde herumlaufen und den Leuten draußen erzählen, boah, weißt du, was ich heute in der Bibel gelesen habe? Oder sagt ihr das den Leuten im Bus? Oder bei der Arbeit? So das Erste, was du dem Chef sagst. Sagt ihr das? Merkt ihr, der Glaube ist ins Private zurückgedrängt worden. Hier ist wieder eine Trennung zwischen privat und öffentlich. Fakten, sagen sie, und hier Werte. Und dann haben wir noch einen dritten Punkt, diese dritte Diagnose von dem Wasser, in dem wir uns bewegen. Und zwar, die Art und Weise, wie Menschen heute glauben, hat sich geändert. Es ist ein veränderter Glaube. Ich gebe euch ein Beispiel, was Charles Taylor selber aufschreibt. Er sagt, im Jahre 1500 haben Leute wie Martin Luther und die ganzen Leute hier bei uns in Europa, die haben geglaubt, dass es einen Gott gibt. Das ist ein Schwarz-Weiß-Denken gewesen, könnte man so leichter ausgedrückt sagen. Da ist ein Gott und hier sind wir auf Erden und dieser Gott greift auch auf diese Erde ein. Da sind Geister und Dämonen und die greifen in unseren Alltag rein. Und das haben sie geglaubt, die Leute. Es gab eigentlich keine andere Alternative, als sowas zu glauben. Deswegen war auch die Kirche so entscheidend. Weil ohne Kirche konntest du nicht gegen diese gewaltigen Einflüsse der Kräfte und so kämpfen können. War es hilflos. Deswegen war auch außerhalb der Kirche, boah, da war es verloren in diesem kosmischen Kampf. 500 Jahre später sitzen wir in einer anderen Situation und unsere Gesellschaft hat einen Glauben angenommen, der nicht mehr schwarz-weiß ist, sondern komplett bunt. Es ist eine Verbuntung des Glaubens. Jeder kann sich vorstellen und glauben, was er will, wie er will. Und die Option, dass es dabei sogar keinen Gott gibt, die liegt auf der Hand. Und viele Leute haben diese Ansicht, es gibt keinen Gott. Das ist jetzt aber nicht so ein hartnäckiger Atheismus, sondern das ist so ein Gefühl. Das ist sowas wie ein Klima, in dem wir atmen, dass es diesen Gott nicht gibt. Dass es keine plausible Alternative ist. Und so sehen wir, wenn jetzt wir in dieser Gesellschaft leben und das wie dieser Fluss ist, merken wir, dass eigentlich unsere Vorstellungskraft, dass es etwas Übernatürliches gibt, sich immer mehr im Laufe dieser letzten Jahrhunderte so verschlossen hat, wie bei so einem modernen Fußballstadion. Du sitzt in diesem Fußballstadion und wir Menschen spielen das Spiel da unten und merken gar nicht, dass im Laufe der Zeit wir gelernt haben, den Himmel für uns zu verschließen. Und irgendwann ist das Dach zu gewesen. Und so spielen wir einfach unser Spiel hier auf Erden und bewegen uns einfach um unsere Themen. Und wir sind blind dafür geworden. Willkommen in unserem säkularen Zeitalter. Willkommen in einer Gesellschaft, die so ganz anders ist. Und wir als Fisch schwimmen in diesem Wasser. Nur merken nicht, wie stark uns dieses Wasser beeinflusst. Und wenn es toxisch wird, ob wir wollen oder nicht, wir leben alle in dieser säkularen Gesellschaft. Wir sind alle säkularisiert im Sinne dessen, was Charles Taylor gesagt hat. Denn keiner von uns stellt sich diese Welt, die Kirche, Gott, oder das alltägliche Leben vor, so wie Martin Luther. Keiner. Ich möchte euch ein Beispiel geben von dieser säkularen Logik, die quasi uns so eingefärbt hat von unserem Denken. Wenn du morgens aufstehst, ein neuer Tag beginnt und du liegst vielleicht noch in deinem Bett, was geht dir als erstes durch den Kopf? Vielleicht sowas wie, boah, ich muss das heute machen und das steht an und das ist noch zu tun und ich muss den noch besuchen und diese Aufgabe und das und das und das und das und das. Und auf einmal wird dir bewusst, hey, ist ganz schön viel, was ich zu tun habe. Als nächstes kommt so der Eindruck, hey, es ist viel zu viel, was ich heute mir vorgenommen habe. Und weil man sich so viel vorgenommen hat, hat man den Eindruck, hey, ich muss das irgendwie auch gleichzeitig hinbekommen, damit ich meine Ziele heute erreiche. Damit ich das zeitgleich hinbekomme, brauche ich Time-Management. Und damit mein Time-Management gut funktioniert, brauche ich auch eine Work-Life-Balance. Weil ohne Work-Life-Balance kriege ich das gar nicht hin. Unterm Strich, was das bedeutet, ist, dass wir gewired sind, unser Leben so effizient wie möglich zu leben. Wir wollen viel erreichen, wir wollen alles möglich erreichen und am besten noch schnell. Und dieses Mindset, diesen Eindruck, den wir hier erleben, diese Art, wie wir leben, beeinflusst uns so stark, weil wenn wir jetzt merken, die säkulare Zeit, in der wir leben, diese Zeit hier auf Erden, ja, die quasi getrennt ist wie von dem Übernatürlichen, die macht etwas mit uns. Weil dadurch, dass es keinen höheren Sinn mehr gibt für viele Menschen und es nicht mehr plausibel ist, suchen wir hier auf Erden nach einem tieferen Sinn in den Dingen, die uns begegnen. Und wenn du dann die Frage gestellt bekommst oder sie dir selber stellst, möchtest du ein sinnerfülltes Leben haben? Dann kommt die Antwort, dann arbeite mehr. Warum? Und jetzt kommt, wie diese Logik funktioniert. Weil wenn du mehr arbeitest, dann bist du mehr wert in der heutigen Zeit. In dem Moment, wo sich Leute vorstellen, und wer bist du und so weiter, ja, und was machst du? Und dann sagst du, ich bin der und der und ich mache das und das. Wir definieren uns durch die Arbeit. In dem Moment, wo du mehr arbeitest, dadurch mehr Wert bekommst, entspricht dieser Wert auch mehr Bedeutung in der Gesellschaft. Und daraus nimmst du dann deinen Sinn. Die Art und Weise, wie wir hier leben, ist eine Art, die uns komplett in eine ständige Beschäftigung hineinstürzt. Wir leben in Eile, wir sind die ganze Zeit gehetzt, wir sind beschäftigt, weil es uns das Gefühl gibt, wert zu sein. Aber das Problem von dieser heftigen Sinnkrise ist, dass wenn wir nicht mitmachen und nicht schneller werden und nur aussteigen und dann quasi hinten nachbleiben, dass dieses Rennen, in dem wir drin sind, kein Ziel hat. Es gibt nicht den Moment, wo du sagst, genug ist genug. Das einzige Ziel in diesem Rennen, dieser säkularen Zeit ist dein Tod. Und wenn du da angekommen bist, dann brauchst du auch nicht mehr rennen. Wir sind getrieben, angespannt und gestresst. Und dieses Klima, was ich hier beschrieben habe, beeinflusst auch die Gemeinde. Es schwappt über, weil der Fisch im Wasser schwimmt, ob wir es wollen oder nicht. Auch diese Gesinnung prägt die Gemeinde. Und wenn wir uns dann den Niedergang der Kirche anschauen, dann sagen wir haben zu wenig Glauben, wir haben zu wenig Geld, wir haben zu wenig Mitglieder, wir haben zu wenig Einfluss, also brauchen wir mehr. Wir müssen was tun. Und wir starten Programme, Aktionen, die in diese Richtung gehen, mehr von dem, oder die dann in diese Richtung gehen, mehr von dem, aber Hauptsache mehr, damit wir irgendwie das Rad noch rumreißen. Ich habe den Eindruck, dass die Kultur, in der wir leben, uns blendet, uns blind macht für das, was eigentlich Gott mit seiner Gemeinde vorhat. Ich glaube, dass der Fisch krank ist und die Diagnose ist vielleicht schwerwiegender, als wir gedacht haben. Die Diagnose ist nicht einfach nur schnelle Lösung, dies oder jenes zu machen, in die Tradition oder in die Innovation, sondern die Diagnose ist, dass der Fisch infiziert ist, weil das Wasser gekippt ist. Na, jetzt kannst du natürlich auch sagen, okay, wir können ja nicht das ganze Wasser plötzlich behandeln. Ja? Wir können ja nicht plötzlich aus unserer Gesellschaft eine Theokratie machen. Das ist auch nicht die Lösung. Aber die Therapie kann bedeuten, dass es ein längerer Weg ist, in dem wir als Kirche, als Gemeinde lernen, in der Gegenwart reif zu werden und wieder Gemeinde Jesu Christi zu sein. Und deswegen möchte ich euch vorschlagen, dass es eine gute Nachricht gibt für uns, weil die gute Nachricht von Jesus kommt. Und ich lade euch ein, dass wir mal in die Apostelgeschichte schauen, weil die Apostelgeschichte uns zeigt, dass die Kirche im ersten Jahrhundert ähnliche Ansätze hat und ähnliche Herausforderungen wie die Kirche im 21. Jahrhundert. Und um diesen Punkt, Blinde werden sehen, abzuschließen, schaut doch mal bitte in den Vers 6 rein, in Apostelgeschichte 1, Vers 6. Es heißt hier in Apostelgeschichte 1, Vers 6, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Vielleicht haben wir diesen Vers schon mal gelesen, aber wisst ihr, was hier eigentlich passiert? Die Jünger, die erste Kirche, ist blind für das, was Jesus eigentlich mit der Kirche vorhat. Und zwar blind, weil sie wie der Fisch in einem Wasser schwimmen, aber das Wasser sie blind gemacht hat für den Auftrag der Kirche, den Jesus für die Kirche hatte. Denn sie meinen, ihr Problem ist es, dass sie noch nicht das irdische Reich Israels aufgerichtet haben. Aber das ist gar nicht ihr Problem, weil Jesus das nie vorhatte. Mit anderen Worten, die erste Kirche hat genau dasselbe Problem, wie wir heute das Problem haben. Wir meinen, wir wüssten, was die Lösung fürs Problem ist, in die Richtung oder in die Richtung. Dabei ist das Problem viel tiefer. Denn wir sind blind geworden durch unsere eigene Kultur, ob sie jetzt säkular ist oder wie damals im ersten Jahrhundert religiös. Deshalb brauchen wir Jesus Christus. Und wo Jesus Christus ihnen dann in Vers 8 sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, sehen wir, dass es Gottes Eingreifen braucht, um unsere Blindheit zu heilen. Eine Sehhilfe zu geben für das Wasser, in dem der Fisch schwimmt. Für unsere Kultur, die uns vielleicht so massiv im Griff hat und wir es gar nicht merken. Und deshalb möchte ich uns Hoffnung sagen, geben. Die Bibel sagt, Blinde werden sehen. Wir brauchen dafür Jesus Christus und wir brauchen einen Blick, einen genauen Blick für das Wasser, in dem sich der Fisch bewegt. Und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Lahme werden gehen. Lahme werden gehen. Apostelgeschichte Kapitel 3 erzählt uns das erste Wunder der ersten Kirche. Petrus und Johannes sind hier im Tempel und begegnen auf der Stiege des Tempels einem Menschen, der gelähmt ist. Und dann kennen wir dieses schöne Lied. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee in the name of Jesus Christ of Nazareth. Raise up and walk. Und sie kommen hin zu Jesus, sie kommen zu diesem Gelähmten und Petrus und Johannes, sie sagen, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh ab. Steh auf und geh. Und genau an dem Punkt befinden wir uns doch auch. Die Geschichte von der Heilung des Gelähmten sagt uns, das Unmögliche wird möglich. Und wenn wir uns heute die Kirchenlandschaft anschauen, auch unsere Gemeinde, dann wünschen wir uns, dass das Unmögliche möglich wird. Wir wünschen uns irgendwo, dass Gott dieses Wunder macht, wie zu Pfingsten. Und wir Adventisten haben in unserer Theologie das Verständnis von einem Spätregen. Was sollen wir einfach hier sitzen bleiben? So sitzen bleiben? Das Spätregen? Ellen White sagte sogar an einer Stelle, dass der Spätregen erst quasi dann kommt, so wenn der Frühregen bereits eine Erfahrung ist von seiner Gemeinde. Wir warten, dass das Unmögliche möglich wird. Und was machen wir dann? Wir kommen als Gemeinde zurück zu den Wurzeln. Wir motivieren uns und egal in welchen Büchern, die du liest, ja, adventistische oder auch nicht adventistische, wo es um die Kirche geht, um die Mission. Dann kommt man in all den Büchern zurück zu den Anfang, um uns irgendwo zu motivieren. Und was ist der Anfang der christlichen Kirche? In diesen Büchern steht es überall drin. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und dann liest man diese Verse dort, 1 und 2. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllt das ganze Haus, in dem sie saßen. Die Erfolgsgeschichte wird dann untergestrichen. Der Anfang der christlichen Kirche. Hier geht was weiter. Und dann liest du die Verse weiter. Und dann steht dort, Tausende bekehren sich. Da ist es. Und wir sagen, da ist die Multiplikation. Wir brauchen mehr. Tausende Menschen. Stopp. Wir haben gerade in dem ersten Punkt gesehen, dass wir manchmal blind werden durch unsere eigene Kultur, die uns nicht sehen lässt, was eigentlich Gott mit seiner Gemeinde vorhat. Denn die Kirche, die Geschichte der Kirche beginnt nicht mit dem wahnsinnig riesigen Erfolg im Kapitel 2, sondern der Beginn der Kirche, der Gemeinde Jesu, beginnt in Kapitel 1. Nur haben wir durch unsere säkulare Brille, dass wir mehr brauchen von dem und so weiter, die Zahlen, manchmal den Eindruck, das brauchen wir, das ist die Erfolgsgeschichte. Aber wenn wir ins Kapitel 1 gehen, merken wir, dass hier eine ganz andere Sicht geschildert wird. Und ich möchte an der Stelle Andrew Root danken für seine Einblicke, die er mir gegeben hat bei diesem Thema. In Kapitel 1 lesen wir von einer Kirche, die verängstigt ist. Lesen wir von einer Kirche, die eine Minderheit ist, die in einem feindlichen Umfeld ist und die eigentlich überhaupt keinen Einfluss hat. Es ist überhaupt keine Erfolgsstory in Kapitel 1. Das Kapitel 1 zeigt uns, wie diese Kirche am Anfang eine gelähmte Kirche ist und in Jerusalem dort sitzt. Gelähmt wie dieser Mann an der Schwelle des Tempels. Aber der Punkt, den ich bringen möchte, ist, lahme werden gehen. Aber wie kriegst du eine Kirche, die so gelähmt ist, wieder zum Gehen? Wie? Durch das Wort von Jesus. Und das Wort von Jesus an diese Kirche in Kapitel 1 ist das, was wir in Vers 4 finden. In Kapitel 1, Vers 4 ist der Beginn, wie Jesus seine Gemeinde formt. Und Jesus sagt, als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten. Zu warten auf die Verheißung des Vaters. Warten. Warten. Der Beginn der Geschichte der Gemeinde Jesu. Jesus ging nicht her und sagt, kommt, macht dies und das, alle Programme und macht jetzt, geht in die Welt und dies und das, sondern er sagt, wartet in Jerusalem. Und wenn wir das so hören, dann kriegen wir gleich schon ein Problem. Warten. Es heißt hier, dass das ein Gebot von Jesus ist. Wir überlesen es nur sehr schnell. Aber es ist ein Gebot. Wartet, bis Gott seine Verheißung erfüllt. Ich merke schon, dass wir ungeduldig werden, weil was würde denn das bedeuten für die Gemeinde? Warten? In unserer heutigen Zeit zu warten? Wir müssen gar nicht an Gemeinde denken, es löst unglaubliche Emotionen aus. Unglaubliche Emotionen. Wer von euch stand schon mal am Freitagnachmittag an der Kasse? Nur weil du mal ganz schnell was einkaufen wolltest. Kennt ihr diese Emotionen? Ich gebe euch noch ein Beispiel. Warten. Wenn du gerade zu einem Termin fährst auf der Autobahn und gleich bei der Abfahrt bist und auf einmal siehst du dieses schöne Symbol oben an der Anzeigetafel. Rotes Auto, weißes Auto. Ja? Wisst ihr, was das für ein Symbol ist? Stau. Und wenn du dann in dem Stau steckst und alles zu stehen kommt, wie geht's dir dann in den ersten 20 Sekunden? Gut. Wie geht's dir nach 60 Sekunden? Nicht mehr so gut. Wie geht es dir nach 120 Sekunden, ohne dass das Auto sich nur einen Millimeter bewegt hat? Ihr Lieben, ich muss das gar nicht weiter ausführen, aber wir alle sitzen hier im selben Boot, weil wir mit dem Thema Warten ein Riesenproblem haben. Wir, säkulare Menschen, die vom Wasser mehr geprägt sind als vom Gebot Jesu Christi. Wir haben ein Riesenproblem damit. Und dann denkst du dir, ja, warten. Bitte versteht mich nicht falsch. Mit warten meine ich nicht nichts tun. Manche sagen ja, wenn die Gemeinde nur warten soll, dann sitzen wir hier und drehen Däumchen. Nein, das Warten ist ein Gebot Jesu und ist, man könnte vielleicht sagen, wie ein Echo. Ein Echo. Eine Stimme, die kommt, und etwas, was diese Stimme zurückhallt, ein Widerhall gibt. Wenn Gottes Verheißung sich erfüllt, dann kommt das Echo zurück von der Gemeinde, weil sie auf diese Verheißung Gottes gewartet hat. Das Warten macht einen riesigen Unterschied. Weil wenn wir als Kirche uns mal vorstellen, diese ganze kirchliche Wachstumsidee, dass wir schauen, dass wir genug Geld haben, genügend Mitglieder, genügend Einfluss, immer mehr, 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 mehr. In dem Moment, wo wir warten, verschiebt sich der Fokus von dem, was wir Menschen tun, auf das, was Gott tut. Weil dann liegt es nicht mehr an dir und an mir, dass wir dies und das tun und strampeln, sondern dann liegt es an Gott, dass er seine Verheißung zu seinem Zeitplan richtig erfüllt. Und somit wird das Warten, was Jesus als Gebot uns aufgegeben hat, zu einem entscheidenden Kriterium für den Start der christlichen Kirche. Wir haben nur ein Problem. Denn unsere säkulare Gesellschaft, das Wasser, in dem wir sind, macht uns blind für das Handeln Gottes. Wir schauen uns auf uns und machen dies und das, aber wir sind wie gelähmt. Stell dir vor, du möchtest von Österreich, hier von Braunau, nach Ungarn fahren. Ja? Nach Budapest. Und du steigst ins Auto, habe ich schon mal gemacht. Meine erste Hochzeit hatte ich in Budapest. Fährst, fährst und fährst. Und du sagst, hey, ich komme voran. Es geht immer weiter, es fährt immer weiter. Und du fährst und fährst und fährst und fährst und fährst. Aber da, wo die Grenze ist, da kommst du nicht durch. Du hast zwar die ganze Zeit den Eindruck gehabt, du bist weitergekommen, aber du hast die Grenze nie überschritten. Und wir in unserer heutigen Zeit haben folgendes Problem. Wir haben zwar als Kirche diese negativen Schlagzeilen überall, das ist mit unserer Kirche bergab, die überhaupt die christliche Kirche, der Niedergang und so weiter, und wir wachsen wollen. Wir wollen gerne dies und das tun. Wir machen dieses Programm, jene Aktion und wollen irgendwo weiterkommen. Aber wir können dies und das tun, aber wir bleiben in unserem Reich, wenn die Absicht quasi, das Motiv irgendwie das ist, wir haben zu wenig von dem und dem und dem, also brauchen wir mehr von dem und dem und dem, also packen wir es an. Dann ist es so, dass du strampelst und fährst, aber du fährst die ganze Zeit in deinem Österreich, in deinem Reich und nicht in dem anderen Reich. Wir fahren in unserem Reich und gehen nicht ins Reich Gottes über, weil der Schritt ins Reich Gottes ein anderes als selber zu hackeln und zu machen. Und ich frage mich an dieser Stelle, es ist sehr leicht, irgendwie religiös zu sein, ein religiöses Leben sich vorzustellen. Tradition, Regeln, ethisches Leben, kann man alles heute genauso umsetzen, ohne an Gott zu glauben. Religion zu machen, zu spielen und zu sein, das geht. Aber es gibt einen großen Unterschied eben zwischen dem, was jetzt Jesus hier sagt, was dieses Warten bedeutet. Haben wir überhaupt diese Vorstellungskraft, was mit unserer Gemeinde passieren würde und wie unsere Gemeinde aussehen würde, wenn Gottes Herrlichkeit plötzlich erscheint? Können wir uns das überhaupt vorstellen? Wie sähe unsere Gemeinde aus, wenn die Verheißung des Vaters heute am 22. November sich erfüllen würde? Vielleicht kann sich der eine oder andere noch an eine Aussage erinnern von Helmut Haubeil in seiner kleinen Broschüre, wo er Aidan Tozer zitiert. Vielleicht, mir ist dieses Zitat damals so hängen geblieben im Kopf, wo er Aidan Tozer zitiert. Und Aidan Tozer, der sagt, wenn der Heilige Geist von unserer Gemeinde heute genommen werden würde, dann würde 95% von all dem, was wir tun, einfach weitergehen und keiner wird es merken. Mich hat das damals getroffen. Und Aidan Tozer sagt weiter, wenn aber von der neutestamentlichen Gemeinde der Heilige Geist genommen werden würde von dem, was sie damals taten, dann würde 95% von all dem, was sie lebten und waren und taten, nicht mehr sein und alle hätten es gemerkt. Haben wir noch die Vorstellungskraft für das, was Gott tun würde, wenn er heute erscheinen würde? Dabei ist es nur ein Schritt von Österreich nach Ungarn. Es ist nur ein Schritt von meinem Reich in das Reich Gottes. Es ist nur ein Schritt für den Gelähmten, dass er wieder steht und tanzt und jubelt. Es ist nur ein Schritt für eine gelähmte Kirche hin zu einer bezeugenden Kirche. Und dieser eine Schritt, sagte Jesus, wartet, dass Gott handelt und lauft ihm nicht voraus. Lauft ihm nicht voraus. Weil wenn wir ihm vorauslaufen, dann strampeln wir uns ab. Aber es ist unser Werk. Und das lässt mich beben und zittern, weil ich mich selber manchmal frage, Alejandro, hast du gewartet, dass du wirklich die Stimme Gottes gehört hast, dich für diesen Weg mit der Gemeinde, die dir anvertraut ist, zu gehen? Das ist eine Riesenverantwortung. Wartest du, bis du die Herrlichkeit Gottes siehst? Warten auf das Handeln Gottes lässt lahme Kirchen wieder gehen. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Blinde werden sehen, lahme werden gehen, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Liebe Geschwister, es ist Zeit zu warten. Aber nicht mehr zu warten auf mehr Geld, auf mehr Mitglieder oder mehr Einfluss. Liebe Geschwister, es ist Zeit zu warten. Die Frage ist nur, wie? Und ich bitte euch, im Kapitel 1 die Verse 13 und 14 zu lesen. In Apostelgeschichte Kapitel 1, in den Versen 13 und 14 heißt es, als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Um das vielleicht kurz auf den Punkt zu bringen. Bei diesem Warten war Petrus nicht allein. Einer, der gerne schnell vorausgelaufen ist, hat zusammen mit denen gewartet. Bei diesem Warten ist Thomas wieder zur Gruppe dazugekommen. War jener, der damals nach der Kreuzigung Jesu die Gruppe für eine Zeit lang verlassen hatte. Einer, der Zweifel war, kam zurück. Bei diesem Warten sind Matthäus und Simon zusammen und leben nicht aus der Vergangenheit. Denn damals arbeitete der eine für Rom am Zoll und der andere war ein Zelot und kämpfte gegen Rom. Setz dich mal mit zwei solchen Leuten an einen Tisch. Bei diesem Warten finden die Brüder Jesu eine neue Familie, die neidisch waren auf ihren Bruder. Willst du dich zeigen? Zeig dich doch. Sie kommen und finden eine neue Familie. Bei diesem Warten hat Maria einen neuen Sohn bekommen. Eine, die alles verloren hat, findet ein neues Zuhause. Bei diesem Warten ist ein Johannes, der eine neue Mutter bekommt. Jemand, auf die er schauen kann. Sie sind alle in Jerusalem und nicht in Galiläa beim Fischen. Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das? Ich habe für mich ein paar Punkte rausgegriffen. Es sind sicher auch andere Dinge drin, aber ich möchte mit euch das teilen. Warten wie die erste Kirche, was bedeutet das? Erstens, es bedeutet für mich, und das möchte ich mit euch teilen, dass wir im Hier und Jetzt leben. Dass wir uns nicht nostalgisch in die Vergangenheit begeben und meinen damals in der Adventgemeinde, wie schön. Aber dass wir uns auch nicht einfach in die Zukunft strecken und sagen, oh, Hauptsache Innovation. Wisst ihr, es ist wie ein Jugendlicher. Ein Jugendlicher, der irgendwann in seinen Teenie-Jahren so zu dem Punkt kommt, wo alles in Identität so herumschwebt und man sich fragt, wo ist mein Halt im Leben? Du kannst ja als Jugendlicher auch nicht sagen, ach, ich möchte wieder Kind sein, weil damals zu Hause war es alles gut, ich muss nicht kochen, dies und jenes machen, Wäsche waschen, am liebsten wäre es doch... Nein. Werde reif in der Zeit, in der du lebst. Und du kannst nicht als Jugendlicher sagen, ach, ich werde mein Leben machen, ich brauche überhaupt nicht Opa, Oma und alle, die da hinten. Du kannst nicht deine Wurzeln einfach kappen. Werde reif im Hier und Jetzt, in das Gott dich gestellt hat. Und genauso war das auch mit den Jüngern. Sie haben sich nicht verzogen in ein Kloster. Sie sind auch nicht nostalgisch Jesus hinterhergelaufen, der nicht mehr da war. Ich meine, Jesus hat ihnen ja auch gesagt, es ist gut, dass ich weggehe, damit der Tröster zu euch kommt. Für uns als Adventgemeinde, liebe Adventgemeinde, stell dich der Gegenwart, um an ihr zu reifen. Dem Wasser, in dem wir heute schwimmen, zu erkennen, an welchen Stellen wir mehr auf das Wort achten müssen als auf unsere Kultur. Deswegen halte Ausschau nach Gottes Handeln in dieser Gemeinde. Halte Ausschau nach Gottes Handeln in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, vielleicht in deinem gehetzten Leben, wo Gott dir begegnen möchte, um dir die Augen zu öffnen. Warten, wie die erste Kirche bedeutet, im Hier und Jetzt leben. Warten, wie die erste Kirche bedeutet, in Hoffnung leben. Wenn du in einem Wartezimmer sitzt von einem Arzt und du wartest, hast einen Termin und wartest und wartest und wartest, was denkst du in diesem Moment? Vielleicht sowas wie, wann geht die Tür auf, wann wird mein Name aufgerufen? Wer lange wartet, der erwartet eine Person oder etwas oder irgendwas, was passiert. Genauso ist es auch mit der Gemeinde. Wir erwarten zwar die zweite Wiederkunft, aber erwarten wir auch die Herrlichkeit Gottes heute? Dass sein Handeln heute, morgen, in dieser Woche sichtbar wird? Eine wartende Kirche ist eine erwartende Kirche. Und die erste Kirche erwartete die Herrlichkeit Gottes in jedem Moment, in jedem Augenblick. Könnte es passieren? Sie lebte in Hoffnung. Lebst du in Hoffnung? Warten, wie die erste Kirche bedeutet, gemeinsam warten. Ihr habt das Beispiel gesehen, da ist eine Frau, die alleine ist. Da ist ein Versager, wo alle auf ihn geschaut hatten, als er Jesus zurückgelassen hatte. Aber auch er ist wieder da. Das sind die, die sich vielleicht früher nur gestritten haben. Auch sie sind da. Keiner wird zurückgelassen. Sie warten gemeinsam. Liebe Adventgemeinde, nimm den Menschen, der neben dir sitzt, bewusst wahr. Eile nicht an ihnen vorbei. Wie oft bin ich an meinen eigenen Kindern vorbeigeeilt? Wie oft eilst du an deiner Frau, an deinem Mann, an deinen Freunden vorbei? Wir sind infiziert von unserem säkularen schneller, besser, größer. Und wir übersehen den Menschen, dem Bild Gottes geschaffen ist, der neben mir in der Schulbank sitzt, Jahr für Jahr am Gym oder im TS. Und nach den Jahren weiß ich gar nicht, wer das war. Die erste Kirche hat gemeinsam gewartet. Hör hin, was dieser Mensch dir sagt. Ruft gemeinsam zu Gott. Eine wartende Kirche ist eine hörende Kirche und eine rufende Kirche. Es geht nicht um Effizienz, sondern um Präsenz. Bist du da für diesen Menschen? Sind wir unserem nächsten Bruder, Schwester, Mutter, Sohn? Das ist das, was ich hier aus dieser Geschichte rauslese an dieser Stelle. Warten, wie die erste Kirche bedeutet, also im Hier und Jetzt leben, in Hoffnung leben, gemeinsam warten. Und jetzt kommt ein Punkt, bekennend warten, der mich schon erschüttert. Mich persönlich, diese Woche, mich hat es einfach ziemlich bewegt. Wisst ihr, die erste Kirche, die kannte die Sorgen nicht, über die wir heute reden. Ist euch das aufgefallen? Die erste Kirche kannte nicht die Sorge, dass sie zu wenig Geld hatten. Sie kannten auch nicht die Sorge, dass sie zu wenig Gemeindeglieder hatten. Sie kannten auch nicht die Sorge, dass sie zu wenig Einfluss hatten, weil sie es eh nicht hatten. Sie waren arm, klein an Zahl und gesellschaftliche Nobodies. Und an der Stelle frage ich mich, wenn die erste Kirche das überhaupt gar nicht als Problem gesehen hat, kann es sein, dass das, was wir meinen, was das Problem der christlichen Kirche heute ist, überhaupt kein Problem ist? Das ist ein Fake-Problem, was wir kreieren. Das gibt es gar nicht, weil die erste Kirche machte sich darüber keine Sorgen. Wisst ihr, über was sich die erste Kirche wirklich Sorgen gemacht hat? Und ich glaube, da sitzen wir an genau der richtigen Stelle, um das aus dem Wort Gottes zu verstehen. Der Moment, wo die Kirche arm ist, der Moment, wo die Kirche keinen Einfluss hat, der Moment, wo die Kirche so wenig Menschen hat, dass man sich fragt, wie sollen wir hier überhaupt Gemeinde Gottes sein in dieser Welt? Genau dieser Moment ist die beste Voraussetzung, Gemeinde Gottes zu sein. Weil in dem Moment schaue ich nicht auf uns, auf unsere Fähigkeiten und auf unsere Ressourcen, sondern in dem Moment kannst du nicht anders, als zu warten, dass die Herrlichkeit Gottes erscheint. Der Niedergang der Kirche heute ist in Wirklichkeit überhaupt kein Problem. Kann es sein, dass das Problem wo ganz anders liegt? Kann es sein, dass unsere größte Angst als Gemeinde oder als Kirche die ist, dass wir warten und Gott nicht erscheint? Und dann wird die Kirche unruhig. Was ist, wenn Gott nicht erscheint? Und wir 160 Jahre hier sitzen? Dann würde das bedeuten, dass wir ein größeres Problem haben mit der souveränen Art, wie Gott ist. Dass wir diesen Gott vielleicht nicht fassen können. Dass sein Zeitplan ein ganz anderer ist als unsere. Dann würde das bedeuten, dass wir nicht verstehen, dass Gottes Wege höher sind als unsere Wege. Dass seine Gedanken so viel höher sind als unsere Gedanken. Und dann frage ich mich, Alejandro, die Herrlichkeit Gottes, das Handeln Gottes in dieser Welt, siehst du es überhaupt? Nehmen wir es wahr? Oder eile ich Gott voraus? Dass weil die Kirche dasteht, wo sie stirbt, ich meine, ich müsste Gott unter die Arme greifen? Ich glaube, das ist wahrhaftig eine Krise, in der wir stecken. Dass wir an einen Gott glauben, der so viel größer ist als unser Verstand. Und von dem es heißt, dass wenn seine Herrlichkeit erscheint, die Erde bebt, die Felsen zertrümmert werden. Und wir am Ende dastehen und sagen, diesen Gott sollen wir anderen Menschen nahebringen. Das ist wahrhaftig eine Krise. Weil wer sind wir, dass wir diesen Gott sagen sollen, wir handeln sollen in unserer Welt. Es ist paradox, aber es ist wahr. Manchmal muss eine Form der Kirche sterben, damit die Kirche leben kann. Manchmal müssen wir bekennen, dass wir Gott vorausgelaufen sind. Eine wartende Kirche ist eine bekennende Kirche und der Prophet Deutschlands sagte auch, wir sind Bettler, das ist wahr. Ich möchte persönlich werden an dieser Stelle. Viele von uns warten und warten und warten, dass Gottes Herrlichkeit in ihrem, in seinem, in deinem Leben erscheint. Du wartest auf die Antwort Gottes, auf sein Handeln in deinem Leben. Aber was ist, wenn sich das hinauszögert? Es gibt so viele Geschichten in der Bibel, ob es Noah war, der 7 Tage in der Arche wartete, ob es Mose war, der wartete, dass Gott sagte, jetzt geh, das Meer teilte sich, ob es Josua war, der 7 Tage quasi um die Stadt herumreisen musste. Warten, 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 was die sich wohl alle gedacht haben. Oder Hiob, der gefühlt sein Leben gewartet hat, lang gewartet hat. Oder die Apostel, die gewartet haben in Jerusalem. Das Warten fällt uns manchmal so schwer. Aber ich möchte dir Hoffnung geben. Denn in all diesen Geschichten, wo diese Menschen gewartet haben, da ist Gottes Herrlichkeit am Ende erschienen. Sie ist erschienen, aber anders als gedacht. Es gibt nur eine einzige Geschichte in der ganzen Bibel, wo jemand war, der gewartet hat, dass Gottes Herrlichkeit erscheint, dass irgendwie eine Stimme vom Himmel kommt. Und er hat gewartet und gewartet und gewartet. Und er hat geschrien und gelitten. Und er hat gerufen, mein Gott, mein Gott. Wenn dein Warten
sich so quälend anfühlt, dass es sich so in die Länge zieht, dass du nicht weißt, wo du hingehen sollst und wie du an diesen Gott noch glauben kannst, möchte ich dir eins sagen, denk an diesen einen Menschen. Damit du dich nicht in deinem Warten verlassen fühlst, wurde er von Gott verlassen. Damit du in deinen dunkelsten Stunden dich nicht aufgibst, gab ein anderer in seiner dunkelsten Stunde sich hin für uns alle. Damit wir stark werden, wurde Jesus Christus schwach und offenbarte die Herrlichkeit Gottes, aber so ganz anders, als wir sie erwarten würden. Am Kreuz. Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, sagte er, damit der Sohn dich verherrliche. Was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Gott setzt auf das Schwache. Gott setzt auf das Schwache, damit die Kirche sich nicht auf ihre eigene Kraft verlässt. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn ich bin in den Schwachen mächtig. Deshalb, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, mehr als Innovation brauchen wir Meditation über das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Weil dort das Handeln Gottes offenbart wurde, weil dort die Herrlichkeit Gottes sichtbar wurde, anders als wir es gedacht hätten. Ich möchte abschließen mit einem Vergleich. Warten erinnert mich an das Warten von einem Kämmerdiener. Ein Kämmerdiener ist ein Mann, der in einem sehr engen Vertrauensverhältnis lebt mit dem König. Und dieser Kämmerdiener, der weiß, wie sein König ist. Er kennt den König. Und es braucht nur ein Wort, das der König spricht. Vielleicht auch einfach in den Raum. Und der Kämmerdiener weiß sofort, was zu tun ist. Es braucht auch manchmal nur eine Bewegung vom König und der Kämmerdiener kann die sofort interpretieren. Aber dieser Kämmerdiener, der agiert nie, wenn nicht erst der König handelt oder redet. Wir als Gemeinde sind wie dieser Kämmerdiener, der wartet, bis der König aller Könige erscheint. Und es ist sein Handeln heute in unserem Leben und in der Gemeinde zeigt. Und bis der König nicht sein Wort zeigt oder sich zeigt, wartet der Kämmerdiener. Die Kirche ist immer eine Antwort auf das Wort Gottes. Handelt Gott, handelt die Kirche. Deshalb, liebe Gemeinde, lasst uns zusammenkommen in diese Gemeinschaft, in die Jesus seine Jünger berufen hatte. Lasst uns zusammen in die Gottesdienste kommen, um hier das Handeln Gottes zu hören und Ausschau zu halten nach seiner Herrlichkeit. Liebe Geschwister, kommt zusammen in euren Wohnzimmern, um dort nach der Herrlichkeit Gottes Ausschau zu halten. Kommt zusammen in euren Tischgemeinschaften mit euren Nachbarn, um zu hören und zu sehen, was der König euch sagen möchte. Kommt zusammen in euren Gebetspartnerschaften, um gemeinsam zu hören, was der König uns sagt. Kommt zusammen, wenn wir als Gemeinde diesen Gott anbeten, wie die erste Kirche. Dann werden wir wie eine Echokammer sein, in der Gott hinein, in die Gott hineinspricht und wo dieses Echo zurückkommt. Eine anbetende Gemeinde wird diese Stimme verstehen und wird das Handeln Gottes erkennen und die Herrlichkeit Gottes sehen. In dem Moment werden wir wissen, als Adventgemeinde im 21. Jahrhundert, was unsere Aufgabe ist in dieser Welt. Gott möge uns dafür seine Herrlichkeit zeigen, jeden Tag aufs Neue. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.